Purcell, der Inside Purcell Group Podcast.
Und da stellen wir euch heute den Mann vor, den ihr jetzt die letzten Folgen auch schon immer gehört habt. Robert Mr. Carsten Wagenhain.
Hallo Jan.
Du bist ja schon länger bei Purcell mit dabei, jetzt im 9. Jahr, aber das war ja nicht immer so. Und es kamen viele Nachfragen, wer ist denn dieser Robert Hain? Die Branche kennt ihn, aber wir wollen dich natürlich auch hier unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal vorstellen. Du bist eigentlich, und das kann man ja unverblümt raushören, du bist ein Bayer.
Bin ein Bayer.
Also genau. Ein Original-Bayer.
Original.
Erzähl ein bisschen, bevor du zu Purcell gekommen bist, wo kommst du her, wo bist du geboren, aus welcher Region kommst du, wann hattest du das erste Mal Kontakt mit dem Thema Caravan, Camping und Co. Aus Niederbayern sagst du, bist du?
Aus Oberbayern.
Oberbayern, ein großer Unterschied. Da bist du geschlüpft?
Da bin ich geschlüpft im Kreiskrankenhaus Traunstein, im wunderschönen Chiemgau. Ich komme aus Chieming am Chiemsee, viele CHs. Der Geburtsort von Graf Chiemo übrigens auch, der Grafschaft, die sozusagen dieses Chiemgau zu diesem Tourismusort gemacht hat, der es jetzt ist. Das Schöne an dieser Gegend ist die Mischung aus See und Bergen. Wir haben alles vor der Nase. Das Bayerische Meer, den Chiemsee plus die Bayerischen Voralpen, das ist richtig geil, da zu wohnen. Und natürlich ein bisschen südöstlicher ist dann Purcell. Der Headquarter, 45 Kilometer von meinem Wohnort weg Richtung Salzburg.
Da bist du dann gelandet, musstest du gar nicht weit fahren, eigentlich Alles im Radius. Und bist du durch diese Zeit dort am Chiemsee, dass du da groß geworden bist, da in der Region schon mit dem Thema Camping, Zelten, Wohnmobile da in Kontakt gekommen? Weil das ist ja schon so eine touristische Freizeitecke Deutschlands.
Im Chiemgau, das ist so ein typisches sommerfrische Ort, Chieming, wo man früher einfach so 4 bis 6 Wochen verbracht hat. Mit seiner Familie am See baden, Ausflüge in die Berge, Tierpark, so Geschichten. Aber wir haben natürlich sehr früh mit dem Zelten angefangen, ja, Richtung Österreich, österreichische Seen, Richtung Gardasee. Wir wohnen ja im kleinen deutschen Eck, das heißt, da ist Tirol und Salzburg direkt vor der Nase und hat man natürlich auch Zugang Richtung Meer nach Kroatien oder auch eben See Richtung Gardasee, Italien.
Mhm.
Und da wir durch den See sehr wassersportaffin aufgewachsen sind, Opti-Segeln, Lasersegeln, Windsurfen, haben wir natürlich schnell ein Zelt gebraucht, ein Fahrzeug und Surf-Equipment, um am Gardasee dort auch mehrere Tage bleiben zu können.
Es soll heißen, du bist als kleiner Bursche dann auch schon, warst du Camping und hast das alles schon gemacht auch, oder?
Genau, meine Eltern haben mit mir 2, 3 Zelturlaube gemacht, das waren aber nicht so die großen Camper, muss ich sagen. Da wir ja schon in der Urlaubsregion wohnen, sind die auch selten in Urlaub gefahren. Das heißt, wir haben die meisten Urlaube am Chiemsee verbracht. Aber wenn, dann waren wir mit dem Zelt unterwegs und ich hatte mir dann meinen ersten Windsurfbus quasi selbst ausgebaut und das war mein erster Camper.
Ist das dieses,
Camper.
Das ist auch dieses Windsurf in Chiemsee, oder? Die Älteren werden sich erinnern. Es gab mal diese Chiemsee-Pullover.
Richtig,
oder
diesen
so.
Jumper, diesen Springer, der so
hier. Ja, genau, dieser weit ausgebreitete College, der dann da.
Genau.
Und das ist vom Chiemsee, also da, wo du herkommst.
Vom Chiemsee. Ist mittlerweile in Hamburg das Label, aber ist vom Chiemsee.
Ich habe auch gelesen, dass das gar keine Fashion-Mode war, sondern das soll, also von der Geschichte nach, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber spannend ist ja schon.
Ja.
Der Geschichte nach soll das ja ein Surfboard-Verleih gewesen sein.
Richtig.
Und irgendwem hat dann mal die Badehose gefehlt und dann haben die da das da drauf gemacht. Das ist aber so diese Marketing.
Die Marketinggeschichte.
Aber es ist ja deine Abteilung. Du bist ja Marketing, Presse und Produktentwicklung Purcell. Dazu kommen wir dann später auch noch. Also Chiemsee, da bist du dann groß geworden, warst beim Zelten, warst beim Campen auch und bist da zur Schule gegangen?
Ja, ich habe da meine Schulzeit erlebt bis zum Abitur. Und dann hat es mich nach Regensburg gezogen, Zivildienst. Und danach eigentlich ziemlich schnell, nach einem Jahr Auszeit, das musste ich mir einfach gönnen. Das war so ein Karibik-Trip. Wie soll ich sagen, eine Jugendidee, die ich wollte ich immer machen. Und das ging am besten vorm Studium. Und dann habe ich in München angefangen mit Tontechnik. Als Tontechniker angefangen an der Oper, Tontechnik-Ausbildung. Und dann habe ich in England studiert, in London. Habe dort den Bachelor of Science gemacht in Audio Engineering und war dann fest an der Staatsoper. Bis so 2007, 2008 dort die Mediengruppe, das ist so die Medienlandschaft ein bisschen den Berg runtergegangen, da waren keine Gelder mehr da. Da ist auch Kirchmedia pleite gegangen zu dem Zeitpunkt, da ist ProSieben und so, die sind dann alle ein bisschen verlagert worden, die ganzen Vermarktungs- und Vertriebsgesellschaften dieser privaten Sender und Rundfunkanstalten. Dann haben sie uns auch nicht übernommen als Team bei der Staatsoper und da habe ich mich dann nochmal entschieden für ein zweites Studium VWL.
Okay, also wir sind immer noch nicht bei der Camper-Abteilung gelandet. Du bist eigentlich aus dem Audiodesign, aus dem Tondesign.
Ja.
Jetzt mal ein kurzer Sprung nach vorne. Das heißt, du hast ja auch dann das perfekte Ohr oder das perfekte Gehör, wie man sagt. Du hörst also auch die Unterschiede jetzt von den Fahrzeugen, die ihr selber auch baut. Wie ist die Dämmung? Wie ist der Schall? Wie klingt der Türgriff? Wie klingt der Blinker? Und
ja, man hört sensibler hin. Wir haben geräuschselektives oder auch frequenzselektives Hören gelernt als Toningenieure. Das heißt, wenn jetzt so ein Dachfenster mal ein bisschen offen ist, ja, oder ein Seitenfenster und du kriegst einen leichten Windzug oder du hast irgendwo ein Klappern, ein Scheppern, ein Schieben, Zerren, Stauchen, was einen Ton erzeugt,
ja,
höre ich sehr schnell.
Spannend. Das ist praktisch für die Produktentwicklung ja auch entscheidend, in der du ja auch bist.
Entscheidend, ja, es ist zumindest wichtig, weil man kann es gleich mitnotieren, man kann so ein bisschen ein Proof of Concept erstellen, dann nimmst du das Fahrzeug noch 2-3 Mal, hörst auch da rein. Wenn es das nicht ist, dann war es halt ein einmaliger akustischer Vorfall. Und wenn du es immer wieder hörst, dann ist es vielleicht ein Bauteil, wo du drüber nachdenken musst.
Die Kollegen sind genervt, weil der Robert alles hört. Oder sagen, wir müssen die Hupe, müssen wir nochmal ein neues Audiodesign für die Hupe, ruft mal bitte bei Hans Zimmer an, die Hupe klingt nicht schön. Im Werk, du könntest jetzt anhand der Hupe erkennen, welcher Modelltyp das ist.
Nein, könnte ich nicht. Also das ist so Fahrzeugspezifikum, da höre ich jetzt nicht so genau hin beim Hupen, muss ich sagen. Und wenn wir die Fahrzeuge hupen hören, dann ist es ja meistens, wenn wir auf Messe sind, ja, wie jetzt im August in Düsseldorf wieder, und dann hupen alle auf einmal um 6 Uhr. Das ist so das Messeende-Hupen und da kannst du nichts mehr raushören.
Also das ist wirklich, in Essen jetzt dann auch im März, oder?
In Essen weiß ich es gar nicht sicher. Ich kann es mir vorstellen, da war ich schon viele Jahre nicht mehr, aber ich weiß es definitiv von Stuttgart und von Düsseldorf.
Bei den Messen, wenn einer hupt, hupen alle?
Ja, auch auf der Bootsmesse übrigens. Da kannst du auf die Boot gehen, da kannst du nach Cannes gehen, du kannst auf die Automessen gehen. Wenn Messe endet, das ist der Sonntag, 18 Uhr wird gehupt.
Wirklich wahr?
Wird gehupt.
Oh, bitte mal ein Video machen oder so. Das würde ich ja gerne
machen.
Alle hupen dann, wenn die alle Messe hupen. Zu Ende ist. Alle hupen einmal.
Alle Vollgas. Gehen in die Fahrzeuge und hupen.
Sensationell. Also, das heißt, du bist dann nach England gegangen, nach London und hast dort...
In England habe ich auf die Tontechnik-Ausbildung den Bachelor of Science in Audio Engineering gemacht, also meinen Toningenieur. Das war quasi so die Befähigung an der Staatsoper auch wirklich nicht nur jetzt Mikros aufbauen zu dürfen oder so ein bisschen Kabel ziehen, Strippen ziehen und verkabeln. Ich durfte dann auch richtig mischen. Mhm. Ich habe dann P4 Classic gemacht und Abendbetreuung der Festspielserien in der Oper in München, der Ludwigstraße.
Da sind wir jetzt vom Alter her, in welchem Jahr sind wir jetzt? Wie alt warst du da? 25, 30?
Da war ich so um die 25, 26, genau.
Immer noch mit Caravaning, mit Camping, mit Busausbau noch ganz nichts zu tun?
Doch, also ich hatte nicht professionell mit zu tun, aber ich habe, wie gesagt, meiner Leidenschaft, dem Windsurfen, das habe ich nie aufgehört. Und da sind auf meinem Weg, da waren, weiß gar nicht, Opel Vivaro als Bus. Ich hatte den Iveco Daily, ich hatte den Peugeot Boxer, die habe ich dann selber ausgebaut, so notbehelfsmäßig mit eigenen Betten, eigenem Bettgestell, einem kleinen Kocher, Kühlschrank, Kompressorbox. Schon die erste, ich hatte ganz ziemlich schnell so eine Wasserstoffzelle, so eine Methanolzelle, um selber Strom zu erzeugen. Ja. Hat mich schon immer fasziniert, die Standzeit, die Autarkiezeit. Wie kann ich den Stauraum maximieren und für mich optimieren? Das waren immer so Themen, die mich getrieben haben. Aber ich hatte noch keinen Kontakt zur Pössl oder zur Branche.
Da sind wir aber jetzt so im Bereich um die 2000er Jahre, ne? So 90er, Ende 90er, Anfang
genau, das Mitte sind wir so 2000er.
Und wie kam es denn dann jetzt, dass du mit Pössl da in Kontakt gekommen bist? Du bist ja dann auch nicht, soweit ich informiert bin, nicht direkt dann vom Audio Engineering in die Camperbranche rein.
Nein, das war eigentlich ein reiner Zufall. Ich war nach der Oper, nach dem VWL-Studium, war ich bei einer Firma in München, die Lichtleiterprodukte erzeugt und Lichtquellen. Ich habe da den asiatischen Markt aufgebaut, war viel im Ausland, teilweise Wochen, Monatsblöcke und habe da große Tender bespielt. Das heißt, für teilweise Verteidigungsministerium in Indien beispielsweise haben wir eine Lichtquelle entwickelt. Konntest du Spuren am Boden lesen und unterscheiden auf Schuhsohlenabdrücke, die du so nicht siehst, mit UV-Filtern oder Bauforensik.
So was hast du gemacht? Wissen das deine Kollegen und deine Mitarbeiter?
Das weiß ich gar nicht, aber ein paar wissen sicher.
Du musst ja aufpassen nach der Weihnachtsfeier, dass der Roboter nicht anfängt, hier mit der Taschenlampe irgendwelche Spuren rauszusuchen, ne? Wenn die Kollegen dann so, okay.
Aber das waren so geile Geschichten. Also Bauforensik, geguckt, ob der Härter passt. Aber auch Bagdad zum Beispiel war mit der Polizei unterwegs auf Spurensuche, haben geguckt, ist es Ketchup, Marmelade oder wirklich Blut. Und das konntest du mit speziellen UV-Filtern darstellen.
Solche Sachen hast du gemacht? Hast du ein polizeiliches Führungszeugnis?
Habe ich gebraucht für den Job und für die Einreise in verschiedene Länder, das ist richtig. Vor allem auch China. Ich war sehr oft in Shanghai.
Ja.
Und da musstest du das vorlegen, wenn du mit diesen Lichtquellen angekommen bist.
Hilft dir das denn dann im jetzigen Job auch, wenn du gerufen wirst am Campingplatz, können Sie mal schauen, Herr Hein, bitte, ist dieser Ketchup, ist das Erdbeermarmelade oder Blut? Oder?
Nein. Nein. Da bräuchte ich entsprechendes Equipment.
Okay, wunderbar. Okay, also du bist ja spurenlesend irgendwo in Bagdad und in Indien unterwegs.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Also jetzt sind wir ja immer noch nicht bei Pössl. Das Nein. muss ja irgendwo... Jetzt
sind wir noch nicht bei Pössl. Das Spannende war... Wir haben dann noch einen Sohn bekommen mit meiner Frau, meiner großen Liebe. Und dann war natürlich so ein bisschen das Thema auch des Reisens, des Vorortseins, des Zuhause-Seins. Und dann kam...
Da bist du aber jetzt schon wieder zurück dann am Chiemsee, oder?
Ich bin zurück am
Chiemsee. Nicht mehr Bagdad, nicht mehr Indien.
Nee, also das waren ja nur Reisetätigkeiten. Ja, die Firma war in München.
Ja. Ja,
wir haben damals in Starnberg gewohnt, muss ich vielleicht ausholen. Sind dann 2012 an den Chiemsee gezogen, da kam der Ludwig dann zur Welt, mein Sohn. Und dann ging es halt darum, was könnte man machen im Vorfeld schon, damit die Reisetätigkeit ein bisschen weniger
wird. Also weil du so viel reisen musstest genau. Und dann seid ihr, aber auch ein schöner Lebenslauf, ne? From Coast to Coast,
genau.
Vom Starnberger See an den Chiemsee zu ziehen. Wir haben ja auch Zuhörer in Essen, in Bottrop-Kirchhellen, in Berlin und Hamburg. Die kriegen jetzt große und glasige Augen.
So. Stimmt, von See zu See.
Du und bist der Superstar, Wahnsinn, okay, gut.
Okay. Also das sagst du, das ist einfach mein Lebenslauf.
Die Reisetätigkeiten runter, Kind kommt und dann gibt's das Gespräch, du Robert, hör dich mal.
Ja, das Kind kam und dann war es halt einfach viel Autofahren auch nach München ins Büro. Mhm. Ja, das waren viele Reisetätigkeiten und dann kam 2016 diese Anzeige in der Zeitung. Ich glaube, die hieß Regionalverkaufsleiter oder Vertriebsleiter Pössl in Einring. Dann haben wir die zusammen gelesen. Ich glaube, meine Frau und ich, das war wirklich eine Printanzeige noch in der Zeitung. Haben wir geguckt, das klingt doch interessant. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist eigentlich Pössl? Und dann ist es mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, wer Pössl ist.
Aber du hast dir nicht die Frage gestellt, was ist Einring? Weil das muss man dazu sagen, Einring, ein kleiner Ort in der Nähe von Berchtesgaden, in der Nähe von Salzburg, also unweit vom Chiemsee entfernt.
Richtig.
So, aber als Münchner kannte Einring jetzt, wo du sie sagst, okay.
Freilassing kennst du. Freilassing, Berchtesgaden, das sind so die gängigen größeren Städte, aber Einring nicht genau. Und dann habe ich die Stellenanzeige gelesen und dann dachte ich, das wäre eigentlich was. Mhm. Und dann habe ich mich beworben.
Das war
2016.
2016. Mhm. Mhm. Hast dich beworben als?
Ich glaube, Regionalverkaufsleiter war das damals.
Bist du da hingefahren und dann?
Da bin ich zum Markus Wahl erstmal gefahren ins Kieswerk. Und dann haben wir gesprochen, er hat mir ein bisschen erklärt, um was es geht. Bin ich nach Hause gefahren, hatte schon so einen ersten Eindruck. Und dann ging es, glaube ich, über zwei Runden oder drei Runden. Ich war dann nochmal beim Freistaat an sich, beim Herrn Sigi Weber und auch beim Thomas Liebscher. Mhm. Der war aber dann erst wieder im Kieswerk mit dabei. Also mit den drei Herren habe ich gesprochen. Und Dezember 2016 war es dann klar, dass ich im Februar 2017 beginnen darf.
In dieser komplett neuen Branche. Also
komplett neue
Branche. Eigentlich schon eine neue Branche, oder? Also
ist eine komplett neue Branche gewesen. Es war auch für Pössl Neuland, dass sie Leute aus der, sagen wir mal, branchenfremde Leute holen. Normalerweise guckst du in der Branche immer nach jemandem im Vertrieb, der schon Caravaning-Vertrieb gemacht hat. Also ich war wirklich, war vielleicht auch ein bisschen Risiko und da bin ich sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich da reinzuholen in die Branche. Das war mein erster Einstieg in die Caravaning-Branche.
Also sportlich von beiden Seiten, ne? Von der einen Seite, dass du sagst, ich traue mir das zu, einfach das zu machen. Und sportlich aber auch von der anderen Seite, von Pössl-Seite zu sagen, wir nehmen einen komplett Branchenfremden, der
Richtig, mit
dem Thema gar nicht so drin ist. Also große Ermutigung für alle, die gerade jetzt überlegen, mal was komplett Neues zu machen. Sowas geht immer. Muss ja auch kein Nachteil sein, ne? Es gibt ja viele Branchen, verblendete Menschen, die dann schon gar nicht mehr wissen, wie das Firmengebäude von außen ausschaut. Und wenn dann mal jemand von ganz extern reinkommt, der kann da auch einen guten frischen Wind reinbringen. Ich glaube, das war bei Pössl niemals notwendig, weil es da immer frisch durchgezogen hat. 2016, wie war denn der Status, als du dort angefangen hast, mal im Vergleich zu jetzt? Was waren so der Hauptunterschied zu der Zeit? Unternehmensgröße war mit Sicherheit ein Thema.
Ja, Unternehmensgröße, also die war auch schon, da ist gerade der Campster gelauncht worden, ja, und der Summit kam, unser erstes eigenes Fahrzeug. Also ich bin da eingestiegen und hatte einen sehr, sehr schönen Einstieg, weil der Markt ja im Aufwind war. Das heißt, für Vertrieb war das zwar ein bisschen verteilen, weniger vertreiben. Mhm. Ja. Man musste nicht Klinken putzen, man musste da nicht hardcore auf den Knopf drücken und sagen, ihr müsst jetzt, sondern es war eher so, ja, wir können jetzt gar nicht so viel liefern, wie ihr gern hättet. Ah. Und das war natürlich für einen Branchenneuling wie mich ein sehr, sehr komfortabler Einstieg. Ja, da konnte ich das alles in Ruhe lernen. War wirklich schön.
Also du hast im Grunde Fahrzeuge an Mann gebracht.
Genau. Frau. Wie ich war die Schnittstelle, oder bin auch die Schnittstelle an die Kollegen zwischen Pössl, die Pössl-Gruppe und unserem Vertriebsnetzwerk.
Vorher, das war ja, der Job hatte ja mit dem Verkauf, mit dem Sale gar nichts zu tun, was du da
gemacht hast. Also Lumatec, ja, natürlich, da ging es um, also Tender, das sind so Großausschreibungen beispielsweise von Ländern oder großen Firmen, die dann eine Stückzahl jenseits der 1.000 oder 10.000 Stück kaufen. Da war ich aber mehr im B2B-Vertrieb. Wir sind ja B2B auch Pössl, aber wir haben halt als unsere Kunden den Händler. Das heißt, ich war dann nicht mehr nur für andere Firmen verantwortlich wie vorher, sondern ich habe dann Händler betreut.
Die haben dann gesagt, oh, Herr Hein, jetzt setzen Sie mal her.
Genau.
Aber du musst ja eingeführt werden in die Fahrzeuge. Du kannst ja nicht Montag unterschreiben, Dienstag anfangen und Mittwoch den ersten Wagen verkaufen. Du musst ja in diese Materie erstmal, in dieses Pössl-Universum einsteigen.
Ja.
Wie ging das? Hat man dir ein Fahrzeug hingestellt, hat gesagt, jetzt fahren Sie erstmal zwei Wochen im Kreis, fahren Sie nach Italien?
Also ich hatte da zwei sehr gute Einstiegskanäle. Das eine war, ich durfte gleich im März mit auf die Messe Essen. Das war mein erstes und letztes Mal leider, aber da habe ich natürlich viel gelernt von meinen zwei Kollegen, vom Reinhard Marder und vom Manuel Sauter, die mich da betreut haben. Die haben mir auch viel erklärt, ich habe einfach viele Fragen gestellt. Ich stehe dann da und frage mit großen Augen, so leichte Tränen im linken Augenwinkel, und darf ich noch was fragen? Und ich frage und frage und frage und merke es mir einfach. Ja, das ist der eine Weg gewesen, und wenn ich es nicht mehr weiß, frage ich nochmal.
Dann hast du ein Elefantenhirn. Ich habe ja einen Pössl Summit Shine, einen X250.
Richtig.
Und bei der Einführung, als mir dieser Wagen erklärt wurde, das hat der Julian Meyer hat das gemacht, viele Grüße nach Sulzimus, das hat so 2,5 Stunden gedauert.
Ja.
Und ich war komplett überfrachtet, ich war völlig überfordert.
Ja.
Und da ist der Kühlschrank und da ist der Knopf und wenn du hier, dann passiert das und jenes, und man steht nur da und denkt so, ja, passt, werde ich mir schon merken. Spätestens dann in der ersten Nacht, wenn du frierst und willst irgendwo die Heizung anmachen, stehst da vor dieser Apparatur, da habe ich komplett alles vergessen. da kann ich mir ja nur so im Ansatz vorstellen, was bei dir da an Informationen reingekommen sein muss, weil mehrere Fahrzeuge, mehrere Flotten, mehreres dies, aber das kannst du, hast du so deine Geheimkraft, dass du dir die Dinge merken und zuordnen kannst.
Ich kann mir Sachen gut merken, das ist vielleicht ein Vorteil, ja, aber es ist natürlich anders als bei dir. Du hast eine Druckbetankung bekommen in 2,5 Stunden. Ich hatte ja jeden Tag mit der Thematik zu tun. Du hast die Kataloge, die musst du dir einfach angucken. Es war die Komplexität war noch nicht so groß wie jetzt, also wir hatten noch weniger Modelle. Wir hatten die Messen, ich habe eine Sache gemacht und das hat mir sehr geholfen. Ich habe die Preisschilder gemacht. Die muss gerade mein Kollege hier, der Andreas Steinbach, machen.
Ja.
Das ist eine sehr nervige Aufgabe, weil sich da was ändert. Aber wenn du Preisschilder machst für Messen, wo du Fahrzeugdetails fehlerfrei wiedergeben musst, dann lernst du es auch. Das ist die beste Lernkurve, die du hinlegen kannst. Plus, damals waren regelmäßig in Isny bei Detlefs auch Schuhfixes, da haben sie mich gleich mitgenommen. Das war sehr gut, wo die neuen Details besprochen wurden. Und dann kommst du natürlich auch immer tiefer rein, wenn du ein großes das Ohr aufsperrst, mitschreibst und dann danach 1, 2, 3 richtige Fragen stellst, dann weißt du schon, wo es hingeht. Ja. Und mittlerweile muss ich sagen, es hat schon gedauert, aber jetzt bin ich ja also 8 Jahre fix dabei im 9. Jahr. Da hast du schon einen gewissen Wissensstock aufgebaut, aber ich habe es auch nicht von heute auf morgen gelernt. Also mit 2,5 Stunden wie bei dir, wäre ich auch blank da gestanden. Auch wenn es der Julian gemacht hat, der macht es super und der ist absoluter Experte, aber
Wahnsinn.
Mir wäre es auch zu viel gewesen.
So, das war aber dann Vertrieb. Also wir sind jetzt 2016, du beginnst da im Vertrieb. Okay, und das hast du wie lange gemacht, diese Vertriebsseite?
Das habe ich so bis 2020 gemacht, 2020, 2021. Ich habe dann viele Exportländer betreut. Wunderschön, Italien hatte ich, der ist auch gewachsen, der Markt. Ich hatte Österreich.
Was heißt betreut?
Das heißt, ich
hinfahren, nicht, Kundentermine machen,
genau,
mit den Händlern sprechen,
Kontingente besprechen.
Ein fürchterlicher Job, oder? Viel in Österreich und viel in Italien
schlimm,
zu sein.
Schlimm.
Wünscht man keinem.
Messe Parma im September, das ist eine Qual.
die Messe Parma.
Okay. Oder auch nach Skandinavien, das hält man nicht aus, ja.
Das ist unglaublich.
War wirklich schön.
Aber da warst du wieder in deinem Travel-Mode und da, genau, war der Sohn, der Ludwig, dann ein bisschen größer schon wahrscheinlich.
Der war dabei. Auf vielen Messen dabei, als er noch nicht in der Schule war. Das war richtig schön.
Ja.
Auch Messe Leipzig habe ich noch betreut und es war eine schöne Zeit, die wir dann zusammen gemacht haben. Also nicht immer, aber meistens, wenn so ein paar Mal waren, immer so 3, 4 Tage, ja, gucken, kurze Händlerschulung machen,
ja,
passt der Stand, brauchen die noch was? Ja.
Und war die Messe nur einmal im Jahr oder war die Parma?
Der musste verwandeln. Die war einmal im Jahr, wie jede Messe. Deutschland gibt ja ein bisschen vor mit diesem Wechsel CMT im Februar und Caravansalon im August, September und das europäische Ausland zieht da meistens nach, ob das jetzt Frankreich ist, Italien, Spanien, die kommen dann alle, die Messen.
Wann kam denn dieser Übergang zum Bereich Marketing, Presse, Produktentwicklung, das, was du jetzt machst?
Das war auch so ein bisschen lustig, das hat sich so entwickelt. Ich habe mal mit meinem Kollegen Manu Sauter den Bereich Marketing eigentlich aufgeteilt. Ich habe mich um Website gekümmert, um das digitale Thema und bei ihm waren die Kataloge und die Messen.
Ja.
Messe und Print und Web und digital waren bei mir.
Mhm.
Und es ist natürlich gewachsen. In dem Verteilermarkt damals musstest du jetzt nicht viel Marketing machen. Pössl als Marke war sehr stark, der Brand, ja, ist immer noch sehr stark und ungebrochen. Und dann kam natürlich so ein bisschen der Break und dann musste man, das war 2020, 2021, da mussten wir mal klare Fronten schaffen.
Corona.
Break. Ja, das war noch vor Corona, aber es war einfach der Masse auch geschuldet. Der Wettbewerb oder die Marktbegleiter, da hatte dann jede Marke einen eigenen Kastenwagen-Brand auf einmal. Ja, das war 2016 noch nicht so, da haben die langsam angefangen, aber 2019, 2020 hatte jeder seinen eigenen Kastenwagen.
Mhm.
Ja. Und da ist Marketing immer mehr in Fokus gerückt. Und dann haben wir gesagt, okay, es macht keinen Sinn, ja, weil Marketing so ein großer Block ist und Vertrieb ist so ein großer Block. Und dann hat der Manu auch jetzt neue Kolleginnen und Kollegen bekommen. Habe ich gesagt, okay, dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, Markus Warner, und gesagt, dann mache ich halt Marketing als eigenständige
Unit. Also vom Vertrieb quasi raus ins Marketing.
Genau, mach mal Marketingpresse als eigenständige Unit. Ja, und so ist es bis jetzt gelaufen.
Aber da musste was gemacht werden.
Da musste was gemacht werden.
Also das war mir jetzt gar nicht so klar. Ich dachte, das lief immer so, dass ihr mit einem riesen Grinsen die Zähne zum Trocknen raushalten, da über den Hof gelaufen seid. Gab auch für die Branche mal eine Delle offensichtlich.
Eine Delle und, na klar, der Wettbewerb wurde härter. Ja, es gibt sehr, sehr gute Mitbewerber, die tolle Produkte bauen und du musst schon die Produktvorteile auch transportieren können und dafür brauchst du Marketing.
Klingt ja aber eigentlich relativ romantisch. Jetzt dann Marketing für so ein Caravaning, Freizeit, Reisen, gute Laune, Wellbeing-Thema zu machen, oder?
Ja, wir arbeiten in der Urlaubsbranche. Also ja,
schon.
Was gibt's Schöneres?
Was hast du dann gemacht? Was hast du gesagt? Was machen wir jetzt? Brauchen wir irgendwie eine CI? Wir brauchen ein Testimonial? Oder wie geht man sowas an?
Also es ist alles von dieser Pössl Mobile, von der Pössl Freizeitsport, von Pössl das Original. Also das hieß damals die Freiheitsbewegung. Von dieser Marke ist das alles abgeleitet worden. Globecar haben wir schon ein bisschen beleuchtet, war für die Detlefs-Händler, Roadcar Easy Entry, Clever war eigenständig. Und irgendwie war so von meine Vision, ich will so eine Gruppe, ich will so einen Überbau. Mhm. Ja, ich möchte das Ganze irgendwie im Vergleich zur Trigano-Gruppe oder Group Pilot oder Group Rapide oder die EHG, die Hümer-Gruppe, ich möchte auch eine Gruppe haben. Ja, und das ist dann im Endeffekt die Pössl-Gruppe geworden oder Pössl Group. Inside Pursle Group, wo wir jetzt sind.
Rund um 2020.
Mit der Gruppe konnten wir dann auch ein bisschen die Marken differenzieren. Ja? Also ein bisschen die Leitbilder der Marken, für was steht jede Marke. Die haben jetzt Markenwebseiten bekommen. Dann kam die Vanline ja auch noch, dieses Bussegment. Ja, es wurde immer komplexer. Und das ist jetzt, jetzt haben halt zwei große Bereiche. Das ist einmal die Pursle Vanline, wo diese Busgruppe drunter fällt mit den Mercedes, Vito V-Klassen und dem Citroën Space Tourer und Peugeot Traveler. Und dann haben wir die Pursle Kastenwagen X250 und der Sprinter, ja. Und das ist sozusagen die großen, und so haben wir jetzt die Pursle und die Pursle Vanline, Pursle Group, Pursle Vanline, und mit den beiden Gebilden kann man gut arbeiten.
Ihr habt ein großes Dach gebaut, das aber auch noch Platz hätte für noch ein bisschen mehr.
Könnte man. Aber ich denke, wir sind super aufgestellt, und da geht es jetzt eher darum, die Hausaufgaben innerhalb der Marken zu machen, die sauber aufzustellen, dem Kunden das zu bieten, was er will, also den Kundennutzen maximieren, anstatt jetzt noch eine Marke oder so ins Portfolio aufzunehmen.
Wie viel seid ihr in Aidring aktuell?
Also um die 20.
Wie sieht dein täglicher normaler Arbeitsalltag aus?
Büro, wir haben Routinen, also jetzt der Marketing-Show fix, interne Besprechungen, wir haben ja den Bereich Presse und Public Relations auch noch dabei, und dann habe ich ja noch den Bereich Produktentwicklung Vanline. Ich habe ja die ehrenvolle Aufgabe, mich um dieses Bussegment kümmern zu dürfen. Mhm. Das heißt, ich strukturiere den immer so ein bisschen durch zwischen Besprechungen im Team, aktuelle Schuhfixe mit den Werken, wenn es um das Produktentwicklung geht, Marketingthemen unterteilt nach sozialen Medien, nach Printthemen, Anzeigenthemen, Presseberichten, Pressefahrzeugverleih, alle Anfragen, die in dem Bereich kommen. Also das ist so mein tägliches Doing.
Und da kommt viel zusammen. Ist das nur aus Deutschland oder auch europaweit?
Aktuell haben wir Kernmarkt Deutschland für uns, aber Wir machen jetzt ab nächstem Jahr, weil wir jetzt zu dritt sind, wir können uns jetzt ein bisschen mehr Power im Team bekommen. Früher waren wir immer nur zu zweit, können wir jetzt das europäische Ausland auch mit bedienen.
Ein Wort nur kurz zu den Werken. Wir werden da im weiteren Verlauf dann auch nochmal ausführlich drauf eingehen.
Ja.
Wie viele Werke gibt es und wo sind die?
Also, unsere eigenen Werke heißen ja Harlein, also Harlein Produktion GmbH. Die sind zum einen in Vilbrunn, Michelstadt, das ist der Odenwald, der schöne Odenwald, Nähe Aschaffenburg, Darmstadt, Frankfurt in dem Eck. Und das zweite Werk ist im Osten, Nähe Erfurt, das ist in Dachwig.
So, und die müssen natürlich auch immer in Verbindung mit euch stehen,
genau.
Mit dem, ihr als Headquarter, und das ist so ein Satellitensystem. So
das ist ein Satellitensystem, das ist so ein bisschen die Harlein und die Pursle Group als Marken, das ist so eine Verbindung. Ja, wir haben viel Austausch untereinander, wir machen auch das Marketing ein bisschen für die mit oder schalten Stellenanzeigen, so Geschichten. Also alles, was die von uns brauchen im Bereich Digital und Print, machen wir natürlich mit.
Produktentwicklung, das heißt, du bist aktiv auch jetzt neben, ich meine, das sind drei Jobs in einem eigentlich, oder? Marketing, Presse, Produktentwicklung.
Ja, das ist bei Pursle so. Wir sind, und das ist das Schöne, glaube ich, wir sind alle sehr hemdsärmelig unterwegs. Da hat nicht jeder nur einen Job, sondern jeder macht mehrere Bereiche und die greifen ineinander, und so ist es einfach ein super geiles Team und funktioniert super, auch mit so einer kleinen Mannschaft.
Diese Abteilung Produktentwicklung, wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es da kriegst du einen Anruf oder rufst du da irgendwo an und sagst, wir brauchen jetzt gelbe Türgriffe oder was?
Also Produktentwicklung oder Produktmanagement ist eigentlich der Bereich, wo du dich so ein bisschen aus der Vogelperspektive oder ganzheitlich um das Fahrzeug und die Weiterentwicklung, aber auch die Altsorgen oder Altlasten kümmerst. Das heißt, ich bin so ein bisschen die Schnittstelle oder Protokollführer oder mit dabei, wenn es um Schuhfixes geht. Unser Oberproduktentwickler, das ist der Herr Sigi Weber, der sozusagen die ganzen Ideen damit einstreut, der Ideen freigibt oder auch bestimmte Segmente bespielt mit technischen Themen. Und wir, also ich und die Werke und der ganze Entwicklungsschuhfix, da sind dann mehrere Leute drin, versuchen das dann sozusagen umzusetzen. Das sind mehrere Bereiche. Du hast ja einmal diese Ausbauwerke. Wir haben das Schlafdach, also die Schlafdachproduktion in Polen. Und die ist ja für die Vanline auch sehr wichtig, weil jedes Fahrzeug ein Schlafdach hat. Und so ist es so eine Schnittstellenfunktion, würde ich sagen.
Und wenn jetzt ein neues Fahrzeug mit dazukommt, also jetzt der Roadster beispielsweise, dann musst du dich ja auch vorbereiten. Du musst ja die Informationen schon haben, bevor die Presse bei dir anruft und du das dann eben am Ende weitergibst. Wie groovst du dich da ein auf solche, das war ja jetzt schon so ein Meilenstein, der Roadster.
Roadster ist mir leicht gefallen. Da der Roadster in Ungarn gebaut wird, habe ich sozusagen von meinen Kollegen von Clever habe ich ein fixfertiges Fahrzeug präsentiert bekommen. Ich musste es nur noch vermarkten als Roadster X. Also wir mussten da als Pössl oder als Pössl Freizeit und Sport in einen Ring kein Hirnschmalz reinstecken. Das Fahrzeug war schon fertig. Wir hatten ein super geiles Produkt. Wir mussten uns nur noch überlegen, wie inszenieren wir es. Und das hast du ja schon ein paar Fotos gesehen. Das in der Kiesgrube. Das Wintershooting jetzt, da ist das Fahrzeug halt Wahnsinn. Das ist wie ein Top-Fotomodel, wenn das Wetter passt. Du musst nicht mehr viel machen, musst nur abdrücken.
Schaut immer wie gefotoshoppt aus.
Ist es aber nicht.
Schaut da gerne mal rein, auch auf die YouTube-Seite. Wir haben sie verlinkt für euch in den Show-Descriptions. Da gab es ein großes Shooting mit dem Roadster X in Berchtesgaden. Wunderschöne Bilder. Ich versuche ja schon seit 2, 3 Folgen mittlerweile so ein bisschen aus dir herauszukitzeln, was das neue große Ding ist. Es wabert ja irgendwas und man kriegt es ja hier in den Hallen und Gängen auch mit. Da kommt was Neues. Du kannst nicht irgendwo was fallen lassen. Auto mit drei Rädern, mit 6 Rädern.
Und
du weißt es.
Ich habe gestern so ein bisschen mit meinem Kollegen Christopher von Clever so ein bisschen rumgealbert. Ich habe gesagt, ich announce jetzt heute mal den Roadster XL auf 6,80 Meter Länge und den Aventuro 6,40. Aber es war natürlich ein Gag.
Nein,
also
hast du geblufft?
Habe ich geblufft. Es gibt aktuell nichts, was ich jetzt zurückhalten müsste oder dir erzählen könnte.
Aber es gibt was.
Es wird was geben.
Es wird was geben,
aber wir werden dieses Jahr im Modelljahr 26 defensiv sein. Das heißt, wir werden versuchen, die bestehenden Produkte nochmal weiter zu optimieren. Wir werden jetzt keinen absoluten Highlight-Knaller raushauen, wie jetzt den Roadster X. Du musst ja sagen, wir haben den gezeigt, aber du kannst den nicht gleich zeigen und den 2000 Mal bauen. Mhm. Also bis das Fahrzeug dann auf die Straße kommt, bis du dann das erste Feedback bekommst, ja, vielleicht gibt es auch mal eine Rückrufaktion von Mercedes, soll ja mal vorkommen, dann vergeht auch schnell mal ein Jahr, zwei Jahre und dann hast du das Produkt eigentlich dahingehend soweit optimiert, dass du selber mit dem zufrieden bist und dann kannst du wieder einen Knaller raushauen. Also das ist so ein bisschen der Knallerzyklus.
Du hast es ja schön angesprochen, auch Kundenfeedback ist euch aber auch sehr wichtig. Sagen wir es so mal, einige Bewertungen, die jetzt nicht immer nur positiv sind, sondern auch kritisches Kundenfeedback landet natürlich auch bei euch und dann am Ende auch bei dir. Das heißt, auch Beschwerden, wenn man vielleicht was falsch bedient, landet bei dir auch auf dem Tisch.
Das landet bei uns allen, inklusive Geschäftsführer, und der nimmt es auch sehr ernst und beantwortet viele Themen auch selbst. Es ist uns sehr, sehr wichtig. Also das kann ich nur wieder an alle Kunden adressieren, wenn es irgendwas gibt mit den Produkten. Wir wollen euch ja das beste Fahrzeug bauen, das es gibt. Wenn irgendwas nicht passt, einfach sagen, wir sind immer froh über Feedback, vor allem wenn es öfter kommt. Ja, wenn ich eine bestimmte Frequenz am gleichen Feedback habe, dann kann ich schon gut überlegen, ob ich das in den nächsten Produktentwicklungszyklus mit einbaue, mit aufnehme. Das sind immer die wertvollen Informationen.
Wenn ich mir manchmal so Amazon-Bewertungen, Rezessionen anschaue und dann so schlechte Bewertungen mir angucke, dann liegt es oftmals daran, dann ist die Beschwerde gar nicht zum Produkt, sondern eher zum Handling. Dass vielleicht jemand die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat oder es war irgendwas mit dem Paket, also Sachen, die im Kern mit dem Kernprodukt wenig zu tun hatten. Trotzdem gibt es dann eine negative oder eine kritische Bewertung. Habt ihr diese Fälle auch? Kommt das häufig vor, dass das Handling eigentlich das Thema ist? Das, also die Heizung an sich würde funktionieren, mal als Beispiel, wenn es ein Problem mit der Heizung gäbe, aber der Bediener hat sie vielleicht nicht richtig bedient.
Ich muss jetzt schmunzeln ein bisschen an unser Gespräch beim Mittagessen denken, als du mir erzählt hast, du hattest Wasser im Tank beim Wintercamping.
Oh ja, da machen wir auch mal eine Folge drüber. Ich fahre 75 Kilo Eisblöcke durch Deutschland. Jetzt nicht mehr, aber das war im Januar, Februar der Fall.
Das wäre jetzt aus meiner Sicht natürlich so ein klarer Bedienerfehler. Mhm. Ja, man sagt ja ganz gern bei technischen Geräten, der Fehler sitzt oft vorm Gerät, im Auto, vielleicht im Camper. Es gibt natürlich Themen, technische Sachen, die einfach nicht funktionieren, weil das Gerät einen Defekt hat oder ein Kabel fehlt oder Kabel abgegangen ist oder nicht richtig isoliert ist. Das kann immer passieren. Aber es gibt schon viele Bedienerfehler auch. Gerade beim Wintercamping, ein Kastenwagen ist ja nur bedingt Wintercamping tauglich, kann man sehr, sehr viele Fehler machen.
Die Kastenwagen-Profis, so nennt ihr euch ja am Ende dann auch, die Kastenwagen-Macher. Bevor wir gleich zum Schluss kommen und dann auch im weiteren Verlauf hier des Podcasts auch noch über Visionen und ein bisschen nach vorne sprechen, was da noch alles so in der Pipeline ist, in der Produktpipeline, wo es hingeht, im Bereich auch möglicherweise mit künstlicher Intelligenz in eurem Business. Für alle, die sich jetzt ein bisschen interessieren und sagen, Mensch, Pössl, cooler Arbeitgeber, seid ihr aktuell auf der Suche? An wen kann man sich wenden, wenn jetzt der ein oder andere sagt, spannende Nummer, was der Robert da macht? Praktikum, sowas. Ist das möglich bei euch?
Ja, natürlich. Also ist immer die Frage, ist es für die Person interessant, den Ausbau eines Kastenwagens mitzuerleben oder die administrative Tätigkeit dahinter? Das wäre einmal die Pössl Freizeit- und Sportvertriebsgesellschaft oder halt eben im Werk selber mal ein Praktikum machen oder arbeiten. Gerne, gerne. Bewerbungen einfach an bewerbung@pössl-group.de. Ich freue mich über alles. Wir haben jetzt aktuell keine Vakanz. Also mal sagen, die würde ich jetzt dringend besetzen wollen. Aber spannende Bewerbungen, da freue ich mich immer.
Du freust dich auch auf so einen Lebenslauf wie bei dir. Also Quereinsteiger,
welcome. Natürlich, natürlich. Ja,
wunderbar. Robert Hein, Marketing, Presse, Produktentwicklung, Mr. Kastenwagen. Das war sehr, sehr spannend und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dahin, Jan.
Dein Pössl, der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.